Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Fall der Zwickauer Rechtsterroristen gibt es neue Erkenntnisse. Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass die Gruppe mehr als 20 Unterstützer hatte. Der thüringische Verfassungsschutz soll Ende der 90er Jahre mindestens 3 V-Leute im Umfeld des Neonazi-Trios im Einsatz gehabt haben. Anscheinend war auch der militärische Abschirmdienst der Terrorgruppe auf der Spur. In der ausgebrannten Wohnung in Zwickau wurde inzwischen weiteres Beweismaterial gefunden.
In den Trümmern der Zwickauer Wohnung des Terrortrios fanden die Beamten ein ganzes Waffenarsenal. Seit heute steht fest, darunter befindet sich auch die zweite Waffe, mit der 2007 auf 2 Heilbronner Polizisten geschossen wurde. Außerdem wurde eine zweite DVD entdeckt. Sie wird derzeit von den Ermittlern ausgewertet. Es sind weitere Puzzleteile in der Mordserie der Zwickauer Zelle. Unterdessen gerät der Verfassungsschutz Thüringen weiter unter Druck. Heute wurde bekannt, dass der Geheimdienst insgesamt 3 V-Leute im Umfeld des Trios platziert hatte. Neben Tino B., dem damaligen Vorsitzenden des rechtsextremen Thüringer Heimatschutzes, soll es 2 weitere Verbindungsleute gegeben haben. Zudem hat sich nach ARD-Recherchen ein weiterer Geheimdienst für das Trio interessiert. Es geht um den MAD, den militärischen Abschirmdienst. Eine Verbindung könnte dabei der Sprengstoff sein, der damals zum Bau der Bomben in Jena verwendet wurde. Er könnte aus Bundeswehrbeständen stammen. Viele V-Leute, so gut wie keine Erkenntnisse. Trotzdem verteidigt Sachsens Innenminister den Einsatz der Geheimdienstspitze.
Dass es bei der Auswahl von V-Leuten Qualitätskriterien geben sollte, das ist ein Punkt, den ich ausschließlich unterstütze. Ich halte es aber nicht für richtig, auf diese Information komplett zu verzichten.
Die Ermittlerkreise gehen inzwischen davon aus, dass es mindestens 20 Unterstützer gab, die dem Trio in unterschiedlicher Art und Weise geholfen haben. Nach ARD-Informationen soll ein Mitglied der Jenaer Neonazi-Szene auch nach dem Abtauchen der 3 engen und regelmäßigen Kontakt mit ihnen gehabt haben.
Angesichts der Fahndungspannen hat Bundesinnenminister Friedrich einzelnen Sicherheitsbehörden Versagen vorgeworfen. Man werde an die Verfassungsschützer vor Ort einige Fragen haben, sagte der CSU-Politiker auf einer Parteiveranstaltung in Niederbayern. Für die Opfer der Neonazi-Morde soll es möglicherweise eine zentrale Gedenkfeier geben.
Die Hintergründe der Morde vollständig aufklären, das war die Forderung der Demonstranten, die heute in Hamburg auf die Straße gingen. Sie gedachten der 10 Toten der Mordserie und weiterer Opfer rechtsextremistischer Gewalt seit 1990. Zur klaren Abgrenzung gegenüber rechtsradikalem Gedankengut rief auch die Kanzlerin auf.
Das ist, dass uns diese Tat doch nachdenklich machen muss, warum wir es nicht schaffen, eine bestimmte Art von Hass, eine bestimmte Art von Ausgrenzung aus den Köpfen mancher Menschen herauszubekommen.
Einige Sicherheitsbehörden hätten in der Tat kläglich versagt, urteilte heute der Bundesinnenminister. Manche Verfassungsschützer müssten sich kritische Fragen gefallen lassen.
Es sieht so aus, als ob die Strukturen doch größer sind, als wir uns das vorgestellt haben. Und damit noch gefährlicher, wenn es nicht gelungen ist, trotz einer größeren Gruppe Hinweise zu bekommen. Also das macht sehr unruhig.
Zur Frage eines NPD-Verbotes sagte Friedrich, er sei zwar bislang dagegen gewesen, doch inzwischen glaube auch er, dass sich die Waagschale immer mehr zu einem erneuten Verbotsantrag neige. Bundestag, Kanzleramt und der Bundespräsident sind derzeit im Gespräch darüber, ob es eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Anschläge geben soll. Doch bereits am Dienstag wird der Bundestag über die Mordserie und die Versäumnisse der Behörden debattieren.
Saif al-Islam, der letzte in Libyen noch flüchtige Sohn des getöteten früheren Machthabers Gaddafi, ist im Süden des Landes festgenommen worden. Er wurde in der Wüstenregion Ubari aufgespürt, bestätigte der Übergangsrat. Der 39-Jährige soll versucht haben, sich nach Niger abzusetzen. Saif al-Islam wurde auch vom Strafgerichtshof in Den Haag mit internationalem Haftbefehl gesucht.
Auf dieses Bild haben die Libyer schon lange gewartet. Der politisch wichtigste der Gaddafi-Söhne, Saif al-Islam, in Haft, festgenommen im Süden des Landes, nahe der Grenze zum Niger. Unklar ist, ob er auf dem Weg ins Exil war. Rebellenkämpfer brachten ihn heute nach Sintana, einer südlich von Tripolis gelegenen Stadt. Kaum hatte sich die Nachricht von der Festnahme im Land verbreitet, brach Jubel aus, wie hier auf dem Märtyrerplatz in der Hauptstadt. Die Erleichterung der Menschen ist groß, hatten doch viele befürchtet, Saif al-Islam plane einen Untergrundkrieg gegen das neue Libyen. Vor dem Bürgerkrieg galt er als so etwas wie ein Reformer. Während des Bürgerkrieges unterstützte er das brutale Vorgehen seines Vaters gegen die Aufständischen bedingungslos. Deswegen erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag gegen ihn einen Haftbefehl. Wo er nun vor Gericht gestellt werden soll, ist noch unklar.
Weitere Hintergründe zur Festnahme des Gaddafi-Sohnes finden Sie auch bei unseren Kollegen von tagesschau.de. Bundesaußenminister Westerwelle hat dem afghanischen Präsidenten Karzai Unterstützung zugesichert. Das Treffen in Kabul fand vor dem Hintergrund der bevorstehenden Afghanistan-Konferenz statt. Anfang Dezember soll in Bonn über die Zukunft des Landes nach dem Truppenabzug beraten werden.
Zum dritten Mal in diesem Jahr hat Hamid Karzai den deutschen Außenminister empfangen. Guido Westerwelle versprach deutsche Hilfe, auch nach dem geplanten Abzug der internationalen Kampftruppen bis 2014. Meine wichtigste Botschaft ist, wir werden Afghanistan und unsere afghanischen Freunde auch nach 2014 nicht vergessen. Karzai reagierte spontan und ehrte seinen Gast mit einer Einladung zur Abschlussberatung der Loya Jirga, der großen Ratsversammlung. Und so war Westerwelle dabei, als mehr als 2000 Delegierte US-Militärstützpunkten im Land grundsätzlich zustimmten. Bis 2024 doch nur unter strikten Bedingungen. Keine nächtlichen Hausdurchsuchungen mehr beim Kampf gegen die Taliban. Übergabe aller Gefangenen an die afghanischen Behörden. Militäroperationen nur unter afghanischer Führung. Diese Bedingungen seien Grundlage für weitere Verhandlungen mit den Amerikanern, machte Karzai deutlich. Wir sind mit allen Bedingungen der Erklärung einverstanden. Diese Resolution des afghanischen Volkes ist verbindlich für die afghanische Regierung. Die Delegierten forderten zudem weitere Friedensgespräche mit den Taliban und mehr Druck auf die Nachbarländer Pakistan und Iran, den Friedensprozess zu unterstützen.
Chinas Regierungschef Wen und US-Präsident Obama sind heute überraschend zu einem Gespräch zusammengekommen. Das Treffen am Rande des ASEAN-Gipfels in Indonesien kam offenbar auf Bitten Wens zustande. Die chinesische Führung hatte sich diese Woche verärgert über die Ankündigung Obamas gezeigt, die USA würden sich stärker in Asien engagieren. Unter anderem wollen die USA ihre Truppen im Norden Australiens verstärken.
Gipfelrituale, Gruppenfotos und Konferenzen. Barack Obama gibt sich als selbstbewusster Präsident einer Großmacht. Die USA wollen mehr Wirtschaftskontakte zu Asien, aber, so hat Obama klargemacht, sie wollen auch Ordnungsmacht im Pazifik sein. Übung für ein Landungsmanöver auf Tropeninseln. US-Soldaten operieren mit der philippinischen Armee. Amerika will auch militärisch in Asien stärker präsent sein. Das irritiert China, das selbst nach mehr Einfluss in Asien strebt. Bei einem überraschend arrangierten Treffen Obamas mit Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao ging es um Amerikas Rolle in einem Territorialstreit zwischen China und mehreren Staaten Südostasiens. Peking beansprucht die Spratly-Inseln für sich allein. Dort gibt es Öl und Gas. Wen und seine Regierung fürchten, dass sich die USA an die Seite der ASEAN-Staaten stellen, als Gegengewicht zu Pekings Anspruch in Asien. Den USA gehe es, so Obama, um die Freiheit der Seewege im Pazifik. Beide blieben freundlich zueinander. Abflug am Nachmittag. Obama bringt Wirtschaftsaufträge nach Hause. Die sollen vor der kommenden Präsidentschaftswahl guten Eindruck machen. Aber er hat auch weltpolitisch Weichen gestellt. Amerika setzt auf Asien. Obamas Pläne sind durchaus weltbewegend. Deren Umsetzung freilich wird nicht einfach sein, weil China sich davon herausgefordert fühlt. Obama sieht die wirtschaftliche und globalstrategische Bedeutung des pazifischen Raums. Europas Regierungen waren bei diesem möglicherweise historischen Treffen auf Bali nicht einmal mit Beobachtern dabei.
In der Fußball-Bundesliga wurde heute das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 abgesagt. 2 Stunden vor Beginn der Partie in Köln wurde der Schiedsrichter Baba Graffati, der die Begegnung leiten sollte, nach einem Suizidversuch in seinem Hotelzimmer gefunden.
Die Nachricht durch den Kölner Stadionsprecher kam nur eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Der Schiedsrichter sei kurzfristig ausgefallen, erfuhren die Fans. Die Partie Köln gegen Mainz abgesagt. Auch die Spieler mussten sich wieder auf den Heimweg machen. Bald darauf wurde bekannt, Schiedsrichter Baba Graffati, ein Unparteiischer mit viel Bundesliga-Erfahrung, hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Graffatis Gesundheitszustand sei stabil, teilte DFB-Chef Zwanziger am frühen Abend in Köln mit. Mögliche Ursache des Suizidversuchs für ihn?
Dass der Druck auf unsere Schiedsrichter aus den unterschiedlichsten Gründen ungeheuer hoch ist und überhaupt in diesem Leistungssport ungeheuer hoch ist.
Nicht nur Fans, sondern auch Spieler, Trainer und Schiedsrichterkollegen zeigten sich tief betroffen.
Nun zu den Begegnungen des 13. Spieltages. Borussia Mönchengladbach bleibt mit einem Kantersieg an Tabellenführer München dran. Die Gladbacher gewannen heute das Verfolgerduell gegen Bremen mit 5:0. Und hier die weiteren Ergebnisse. Freiburg-Berlin 2:2, Wolfsburg-Hannover 4:1. Das Spiel München gegen Dortmund läuft noch. Kurz vor dem Ende steht es 0:1. Bereits gestern spielte Kaiserslautern gegen Leverkusen 0:2. Morgen trifft Stuttgart auf Augsburg und Hamburg empfängt Hoffenheim. In der Tabelle führt Bayern München vor Mönchengladbach, dahinter Schalke und Dortmund. Bremen rutscht um 2 Plätze ab, Leverkusen macht 2 Ränge gut, Hoffenheim bleibt 9. Die zweite Hälfte führt Berlin an, Wolfsburg und Kaiserslautern tauschen die Positionen. In der Abstiegsregion Freiburg, Hamburg und der Tabellenletzte Augsburg. Mit einem 17:0 Rekordsieg gegen Kasachstan sind die deutschen Fußballfrauen in der EM-Qualifikation an die Tabellenspitze der Gruppe 2 gestürmt. Es war der höchste Sieg in der 29-jährigen Länderspielgeschichte der DFB-Frauen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. November.
Die Verteilung der Luftdruckgebiete über Europa ähnelt sich seit einigen Wochen. So bestimmt auch morgen hoher Luftdruck das Wetter mit Nebel, Wolken und Sonne. An der Donau und in der Nordosthälfte beginnt die Nacht meist trüb, sonst teilweise klar. Im Laufe der Nacht breiten sich dann aber vielerorts Nebelfelder aus, von Südwesten her auch einige Wolken mit etwas Nieselregen. Am Tag ist es vielerorts trüb, teilweise den ganzen Tag über, mitunter kämpft sich aber auch die Sonne durch. Ungestört scheint sie an den Alpen und im Erzgebirge. Der Wind wird morgen nur schwach, im Bergland auch mal mäßig. Heute Nacht 5 Grad auf Sylt und minus 5 Grad im Allgäu. Am Tag 0 Grad bei Dauernebel im Südosten und 12 Grad am Niederrhein. Die Aussichten. Von Montag bis Mittwoch ändert sich das Wetter kaum. Ruhiges, herbstliches Hochdruckwetter erwartet uns. Die höheren Lagen sind dabei weiter sonnenbegünstigt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.35 Uhr mit Tom Buro. Darin Blick in die Helferszene. Wie groß ist das Neonazi-Netzwerk und Bundesliga unter Schock? Der Umgang mit dem Suizidversuch von Baba Graffati.